auch von mir. Guten Morgen auch euch am Zoom. Die Lesung für heute, die Robert uns gerade gelesen hat, ist auch so ein wenig ein Predigttext oder eine Einleitung in die Predigt. Ihr werdet das sicherlich gleich merken. Die heutige Predigt hat so etwas wie eine Erstausgabe, die ich für eine Andacht auf der Gemeindefreizeit im vergangenen Sommer in Österreich gehalten habe. Aber sie hat auch einen ganz neuen Bezug und darum habe ich sie auch neu geschrieben. Unsere Gemeinde hat einen Prozess begonnen, der sich Revitalisierung nennt. Was bedeutet das Wort? Re wird ohne H geschrieben und meint nicht das scheue Waldtier, sondern ist übersetzt das deutsche Wort wieder oder zurück, wenn man so möchte. Vitalisierung ist von vita oder wir kennen es auch als vital. Das kommt, wie auch das Re, aus dem Lateinischen und bedeutet Leben. Wieder Leben. Wir dürfen froh und dankbar sein, dass unsere Gemeinde zum Glück oder als Geschenk noch gar nicht tot ist. Deswegen brauchen wir nicht Auferstehung von den Toten, aber es darf sehr gerne sein, dass wir als Gemeinde wieder lebendiger werden. Denn wir sind ja nichts weniger als der Leib Christi. Wir gehen ja am Sonntagmorgen, also auch heute, nicht ins Theater, Kino oder als Zuschauer in eine Sportveranstaltung, sondern wir sind jede und jeder ein Glied an Jesu Leib. Das heißt, niemand von uns kann alleine Gemeinde sein. Schon gar nicht ist irgendjemand von uns der oder die Wichtigste. Denn das ist Jesus. Aber jede und jeder, die nicht mitwirken mag, fehlt. Mindert die Wirksamkeit Gottes in der Welt. Das muss nicht immer ein Dienst in der Gemeinde sein. Es geht auch nicht darum, dass alle es sehen müssen. Aber es geht darum, dass jede und jeder fragt, was ist meine Funktion am Leib Jesu? Und dann gibt es ja angeblich Menschen, die meinen oder sogar sagen, ich kann ja nichts. Ich kann ja nichts, was die Gemeinde braucht. Wenn die Bibel wahr ist, und das glaube ich, dann ist das, dass irgendjemand nicht gebraucht würde, garantiert nicht richtig. Dann gibt es garantiert etwas, was Gott für dich als Aufgabe hat. Und jetzt übernehme ich einen Teil der Predigt von dieser Sommerfreizeit. Ich möchte euch nämlich über einige Jünger berichten. Viele von uns glauben, das sind die großen Glaubenshelden, da kann ich nicht mithalten. Aber die Überschrift dieser Predigt lautet, die unbrauchbaren 12. Ich möchte mit euch entdecken, dass es auch ihnen nicht an der Wiege gesungen wurde, dass sie eines Tages zum engsten Kreis um Jesus, Gottes Sohn, gehören würden. Die unbrauchbaren 12. Simon, später Petrus, Andreas, Jakobus, Johannes, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, Simon der Zelot, Judas, der Sohn des Jakobus und Judas Iskariot. Fischer, wie wir eben im Text gehört haben. Geldeintreiber der ungeliebten Römer. Freiheitskämpfer, wenn man es nett ausdrückt. Man könnte aber auch sagen, Terroristen. viele von ihnen nicht gebildet, andere sozial nicht angesehen. Nicht aus der theologischen Kaste des Volkes, eher Arbeiterklasse, Kollaborateure der Römer. Keiner war gelehrt im engeren Sinne des Wortes. Keiner war berühmt, sondern es waren eher Männer mit Ecken und Kanten. Und dann auch noch Frauen in ihrem Umfeld, die da mit herumzogen. Zurück zu den Jüngern. Wen von denen hätten wir ausgewählt, wenn wir an der Stelle von Jesus gewesen wären? Ich habe uns mal 8 Unbrauchbare, von denen wir zum Teil ein klein wenig mehr wissen, mitgebracht. Eure Aufgabe im Rahmen dieser Predigt, überlegt mal, wenn ich euch nun einige Unbrauchbare vorstelle, wem ihr ähnlich seid. Ich meine jetzt nicht ähnlich im späteren Leben, nach der Begegnung mit Jesus, sondern ähnlich mit den Typen, die sie vorher waren. Es geht los, nicht ohne, dass ich euch an Eddys Predigt vom vergangenen Sonntag über Martha und Maria erinnern möchte, bezüglich Veränderungen durch die Nähe zu Jesus, geht es bei den Beispielen, die ich euch jetzt anhand der Jünger bringe, nicht nur um Männer oder um die Frage, wie Männer sind, sondern es geht um die Art von Persönlichkeiten, die diese Männer vorstellen. Die Art von Persönlichkeiten, die sie waren, bevor sie Jesus kennenlernten. Und solche Persönlichkeitsstrukturen gibt es selbstverständlich auch bei Frauen. Es geht los. Jakobus, Sohn des Alpheus. Mehr wissen wir nicht. Kein Lob, keine Kritik. Und doch wird seit 2000 Jahren sein Name als einer der 12 genannt. Und die Bibel sagt in der Offenbarung, auch dieser Name wird auf einem der 12 Grundsteine des neuen Jerusalem stehen. Wenn wir nachdenken, dann kennen wir auch hier bei uns in der Gemeinde die Geschwister, die eher zu den leiseren Geschwistern gehören. Aber ich meine damit nicht die, die nichts beitragen, sondern ich meine die, die leise beitragen. Lina, ich darf mal stellvertretend heute dich nennen. Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel. Zweite Person, Judas, Sohn des Jakobus, der, also nur um Verwechslungen zu vermeiden, nicht Judas der Verräter. Dieser Judas hatte unter den Jüngern einen Spitznamen, der vielleicht nicht nett gemeint war. Vielleicht war er sogar spöttisch. Mamasöhnchen könnte man das übersetzen. Was Jesus an ihm gut fand, war vielleicht sein einfühlsames Herz. Aber er war sicher kein Draufgänger, sondern ein völlig anderer Typ wie sein jünger Kollege Simon, der später Petrus hieß. Judas hatte seine Mitmenschen auf dem Herzen. In Johannes 14, 23 fragt er Jesus: Warum offenbarst du dich nur uns und nicht auch den anderen? Der dritte, über den ich heute kurz beschreiben will, dass er kein Held war, als Jesus ihn berief, ist Matthäus. Als er von Jesus berufen wurde, hieß er Levi. Er war Zöllner für die Römer. Er arbeitete für die Besatzer. In den Augen seiner Volksgenossen rangierte er auf einer sozialen Stufe wie Prostituierte. Aber über ihn hieß es auch, dass er das Gesetz seines Volkes sehr liebte. Die Schriften, die wir heute das Alte Testament nennen. Er ist der Matthäus, der nachher das nach ihm benannte Evangelium schrieb. Kein anderes Evangelium schlägt so viele Brücken und Bezüge ins Alte Testament wie seines. Und dann der vierte, Simon, nicht Petrus, wie schon gesagt, Simon, ein Kämpfer. Im Lukas-Evangelium wird er als Zelot bezeichnet. Das waren Terroristen. Einige von ihnen waren sogenannte Dolchmänner. Sie werden beim römischen Geschichtsschreiber Josephus beschrieben als Terroristen, die unter den weiten Alltagsgewändern, die man damals trug, Dolche hatten und unvermittelt und heimtückisch auf Römer, Soldaten und Zivilisten einstachen und dann in den engen Gassen Jerusalems untertauchten. Und doch erkennt dieser Radikale Jesus als seinen Herrn an. Ein Statement, das bezeugt, dieser Freiheitskämpfer spürte früh die Göttlichkeit Jesu und dass er bei Jesus wirkliche Freiheit finden kann. Der fünfte in meiner heutigen Auflistung ist Philippus. Nicht der, den der Kämmerer, der den Kämmerer tauft, sondern einer der Jünger. Auch er war nicht ohne Fehler. Er war Realist. Vielleicht sogar ein Zahlenmensch. Vielleicht ein bisschen wie ich. Speisung der 5000. Das soll gehen mit den paar Fischen, die paar Brote. Und wir lesen heute, es klappt. 5000 werden satt. Und doch bleibt Philippus ein Nix-Kapierer. Er sagt, Jesus, zeig uns den Vater. Und die Antwort von Jesus, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du fragen? Ich schieb mal den vermutlichen Unterton von Jesus ein. Vielleicht tue ich Jesus aber auch Unrecht und ich schieb meinen Unterton mal ein. Philippus, wie kannst du nach 3 Jahren an meiner Seite noch so dumm fragen? Der hatte Wunder gesehen, alles Mögliche erlebt. Zeig uns den Vater. Aber genau dieser Philippus wird beschrieben als jener, der von Jesus später weiter sagt, dass Jesus unser Retter ist. Er kapiert etwas langsam, aber als er es geschnallt hat, ist er voll dabei. Ich andeutete es schon, ein wenig bin ich ihm ähnlich. Als Kigo-Kind hat mich unsere Vermieterin mit zur Kirche in den Kindergottesdienst gebracht. Erst mit 27 habe ich eine persönliche Entscheidung für Jesus Christus getroffen. Hat lange gedauert, aber heute mit 62 bin ich noch dabei und erzähle von ihm. Hast du dich vielleicht jetzt auch schon in einem der Jünger oder in mehreren teilweise, ganz oder teilweise entdeckt? Der sechste, den ich euch vorstellen möchte, ist Thomas. Es fällt vielen von uns gleich der Namenszusatz ein, der ungläubige Thomas. Aber ich lade euch ein, langsam und von vorne zu gucken. Erstmal, skeptische Menschen haben es auch nicht leicht. Er war ein Jünger mit Fragen. Aber sein aufrichtiges, ehrliches Fragen wurde von Jesus nicht getadelt und schon gar nicht bestraft. Eher kennen wir Jesu Haltung aus einem Lied in der Sesamstraße. Der, die, das, wer, wie, was, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm. Die Jünger-Kollegen von Thomas behaupten ja, den Auferstandenen Jesus nach dessen Auferstehung und Bestattung lebend gesehen zu haben. Thomas antwortet, wenn ich nicht an seinen Händen die Nägelmale sehe und meine Finger in das Nagelmal lege und meine Hand in seine Seite, das war da, wo der Römer mit der Lanze reinstach, um sicherzustellen, dass Jesus wirklich tot ist, wenn ich nicht meine Hand in seine Seite lege, so werde ich es niemals glauben. Aber achtet mal drauf, Thomas stellt nicht Gott in Frage. Allerdings zweifelt er an der Zuverlässigkeit seiner Jüngerkollegen. Und wir haben ja gerade gehört, was das zum Teil für Typen waren. Können wir es Thomas verdenken? Ich finde es manchmal auch schwer, manche Geschichten von anderen Christen zu glauben. Ich ermutige euch, betet und hofft, dass ihr Jesus selber begegnet, dass ihr nicht nur auf die Erzählungen anderer angewiesen seid. Bei mir war diese Begegnung die erste wichtigste so. Mein Freund, Theologiestudent, predigte das erste Mal bei uns, damals war ich noch in der Schießlergemeinde, predigte das erste Mal in der Schießlerkirche. Und zwei Freundinnen aus seinem Hauskreis in Celle kamen, um dabei zu sein. Ich sagte ja schon, ich war damals 27 Jahre alt. Die Ältere, die war wohl damals um die 50. Die Christine fragte mich, ob ich Christ sei. Ich sagte, ich mache Jugendarbeit, ich bin im Kirchenvorstand, sonntags im Gottesdienst und so weiter und so weiter und so weiter. Nein, sagte sie, ich frage dich, hast du Jesus dein Leben gegeben? Oh, 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 das hatte ich schon oft gehört von den Superfrommen. Das nervte total. Und als die beiden Mädels wieder in Richtung Zelle wegfahren, sagte ich zu meinem Kumpel, ich habe die Nase voll von diesem Lebensübergabegerede. Wenn wir gleich bei mir sind, dann mache ich das. Und wenn ich das nächste Mal gefragt werde, dann kann ich sagen, ja. Oh, sagte mein Freund, das machen wir doch lieber gleich heute Abend in der Jugendandacht. Da gingen mir, wir waren am Spazieren draußen, da gingen mir im Gehen die Knie weg. Wie peinlich. Da waren ja auch die, die mich immer mal wieder gefragt haben, ob ich Jesus schon mein Leben gegeben habe. Um es kurz zu machen, als es soweit war, konnte ich gar nicht cool abliefern, was ich mir vorgenommen hatte. Ich merkte, dass ich für mein Lebensübergabegebet auf die Knie gehen musste. Ich konnte auch gar nicht, wie ich das immer schon vorher getan hatte, ich konnte nicht frei beten. Ich wusste überhaupt nicht, was ich beten sollte. Ich fand zum Glück einen passenden Liedtext, den ich lesen konnte als Gebet. Es segnete mich eine der Frauen, die mich immer wegen dieser Lebensübergabe genervt hatten. Aber ich bin heute noch glücklich über diesen Moment. Und wenn ihr mich, wie den ungläubigen Thomas, ab heute den ungläubigen Jojo nennen wollt, nur zu. Stört mich nicht. Einen siebten habe ich noch. Judas Iskariot. Das, was ich heute über ihn beschreiben will, ist am leichtesten im Vergleich mit einem achten, nämlich Petrus, der vorher Simon hieß, zu beschreiben. Der hieß in dem Moment, von dem ich jetzt spreche, noch Simon. Simon war ja unter den Jüngern immer einer von denen, immer vorneweg. Ja, ihr kennt diese Geschichte da im Garten mit dem Ohr abgehauen, das Jesus dann wieder dran machen muss. Immer vorneweg, dieser Simon. Vor allem aber mit seiner großen Klappe. Beide, Simon und Judas, machen einen extremen Fehler, denn beide verraten Jesus. Und achtet drauf, Petrus sogar dreimal. Der Unterschied, beide bereuen es, und nun der Unterschied, Petrus bittet um Vergebung. Judas begeht Selbstmord. Und ist euch mal aufgefallen, dass Petrus, der im Blick auf Jesus schon mal auf dem Wasser gegangen war, erinnert ihr diese Geschichte da im Dunkeln, wo Jesus übers Wasser kommt und Petrus geht ihm aus dem Boot heraus auf dem Wasser entgegen und als er die Wellen sieht, geht er unter. Dieser Petrus, der schon mal über das Wasser gegangen war, als er als erster Jesus als den Auferstandenen am See erkennt, da geht er nicht übers Wasser. Er schwimmt. Er hat gelernt. Er hat gelernt, dass er nicht wie Jesus sein kann. Nur ähnlich. Und das kann jeder von uns. Soweit 8 Beispiele aus der Reihe der Jünger. Behaltet bitte im Sinn, es gab eben auch Frauen. Ich wollte euch die Typologien, nicht Männer, vorstellen. Welcher Typ, welche Type bist du? Jakobus, über den wir ganz wenig wissen. Thomas, der es ganz genau wissen will. Petrus, der Draufgänger und Leugner. Oder bist du einer der 5 Jünger, die ich heute nicht erwähnt habe? Glaube ist Geschenk, aber auch Entscheidung. Und zwar eine Entscheidung immer wieder. Will ich glauben? Will ich Vorbilder finden? Wie kann ich Jesus und seinem Leib ein gutes Glied sein? Habe den Mut, Entscheidungen zu treffen. Vielleicht hat jemand Lust, das Lied, das ich dann als Gebet betete, damals bei meiner Entscheidung für Jesus, mitzubeten. Das will ich uns gleich lesen. Das kann man als Wiederholung, das kann man auch ein erstes Mal beten. Es ist eine Lebensübergabe. Jesus, dir gehört mein Leben. Und es ist gleichzeitig die Bitte, von Gott in Dienst genommen zu werden. Nicht aus eigener Kraft. Ihr dürft das Gefühl haben, zu schwach zu sein. Es ist, wie gesagt, die Bitte, nicht aus eigener Kraft wirksam zu werden, sondern aus Gottes Kraft. Aus Gottes Geist, aus Jesu Geist. Es ist das Lied, das ich eben schon erwähnte, mein Lebensübergabegebet von vor 35 Jahren. Ich bete mit uns und wer mag, betet mit. Ansonsten gebt uns ein paar Minuten. Du großer Gott, Herr Jesus Christus, Heiliger Geist, nimm mein Leben, nimm es ganz. Immer größer sei dein Glanz. Denn du hast mich ja erkauft mit deinem Blut. Nimm mich hin, du allein bist mein Gewinn. Denn du hast mich ja erkauft mit deinem Blut. Nimm mein Herz, zieh du drin ein, du allein sollst Herrscher sein. Nimm mein Wollen und mein Tun zu deinem Ruhm. Nimm mein Verlangen, geb ich dir, es gehört nicht länger mir. Nimm mein Wollen und mein Tun zu deinem Ruhm. Nimm mein Leben, nimm es ganz, immer größer sei dein Glanz, denn du hast mich ja erkauft mit deinem Blut. Amen. Und jetzt noch die folgenden 2 Fragen zum Schluss. Hast du jemanden unter den Jüngern entdeckt, dem du ähnlich bist, als sie noch in Ausbildung und Entwicklung waren? Und die 2. Frage. Was meinst du, wie gut man etwas können muss, um mitzuarbeiten? Wenn man Jesus als Herrn hat. Und das in Umsetzung für unsere Gemeinde hier. Warum meldest du dich nicht mal bei mir, wenn du einen Text, ein Buch gelesen hast, das es wert wäre, gekürzt, stark gekürzt, als Predigt weitergegeben zu werden. Ich könnte dir sogar sagen, wie lange deine Predigt dauern wird, indem wir die Worte zählen, die du aufgeschrieben hast. Diese hier hatte 2204 Worte. Das zählt ja immer das Schreibprogramm. Oder warum leitest du nicht mal einen Gottesdienst? Die, die es schon machen, helfen dir sicher. Was hält dich ab, Gemeindekaffee anzubieten? Erstmal nur als Helfer, vielleicht später als Leiter eines Teams. Mach doch mal probehalber einen Kigo mit. Noch haben wir Mitarbeiter, die dir da hineinhelfen können. Sieh auf die Jünger. Gott hat mit Sicherheit Aufgaben für dich. Sichtbar vor der Gemeinde, sichtbar in der Gemeinde, nahezu unsichtbar an und in der Gemeinde, aber auf jeden Fall sichtbar für Gott. Sieh auf die Jünger, Gott hat Aufgaben für dich. Du bist gut dafür, denn Gott hat dich ganz sicher für irgendeine Aufgabe in oder um Gemeinde, an Menschen, in seinem Reich, in seiner Gemeinde, in seiner Welt. Er hat dich ganz sicher für irgendeine Aufgabe gemacht. Amen.